3, 2, 1, ポケットサムライアイアイアイバンザイ。 Neue Folgen, neue Themen, es ist wiederUnd Flow mit zu viel Zeit hatte nur schlechte Streams, kein Crunchyroll. Ihr seid gerade neu, fragt euch, was ihr schauen sollt. Haben uns für euch alles gegeben, vergessen und nochmal angesehen. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch.
Willkommen zu Buketto, eurem Anime-Podcast. Heute, wie soll ich es am besten sagen, wird's... Ja.
Ich habe schon mal den Knoblauch rausgepackt.
Ja, und zwar haben wir heute eine Folge vorbereitet, passend zum Oktober. Und zwar ein bisschen um die Halloween-Zeit einzuläuten mit dem Thema Vampir-Anime. Da gibt's natürlich auch sehr, sehr viel. Und ich will schon mal vorweg sagen, wir haben jetzt vielleicht nicht die...meist gehyptesten genommen, sowas wie Helsing oder sowas. Das wird noch folgen auf jeden Fall in einer anderen Form. Heute haben wir mehr so ein bisschen eine Preview auf ein paar kleine Titel, die vielleicht nicht so bekannt sind. Ja.
Genau, und wir haben parallel dazu auch geguckt, was es noch für Zombie-Sachen gibt. Da werden wir dann auch irgendwann noch Specials zu machen. Und ja, bei Vampir gab es aber eindeutig mehr.
Ja, ja. Es sind sehr edle Geschöpfe. Das wird oft genutzt.
Passt auch gut zum Anime, stimmt schon.
Was man dazu sagen muss, wir haben uns die Anime die Woche ein bisschen reingeprügelt, weil wir ein bisschen Terminfindungsschwierigkeiten diesmal hatten. Das heißt, verzeiht uns, wenn wir manchmal vielleicht einen Moment brauchen, um die Story zusammenzukriegen. Weil Vampire sind oft sehr wirr. Die erzählen immer so philosophisch daher.
Das ist schon ihr Ding.
Und dann, die beantworten auch nie direkt eine Frage, sondern fangen dann an, kennst du Tolstoi?
Ich weiß was du meinst, welche Szene.
Darum, das mag vielleicht entschuldigt sein. Und ich bin auch ehrlich, man wird vielleicht auch bei mir eine gewisse Tendenz sehen, warum ich nicht so viel Interesse hatte, mir die meisten Sachen zu merken. Aber fangen wir vielleicht einfach an mit dem ersten Anime.
Genau, da haben wir uns was Neueres rausgesucht. Das ist Vampire in the Garden. 2022 gibt es auf Netflix und hat nur 5 Episoden, also ist relativ schlank. Erzählt eine kurze Geschichte und als ich den Namen gelesen habe, dachte ich erst, es ist mehr so wholesome, dass sie sich irgendwie im Garten treffen und dann philosophieren die über Blumen oder so.
Erstmal Kartoffeln anbauen.
Und dann habe ich die erste Folge angemacht und es war anders. Es ist eigentlich eher so ein Frostpunk-Setting. Das heißt, die Welt ist voll mit Schnee und es ist ein Krieg zwischen Vampiren und Menschen. Und das Besondere hier ist in diesem Universum, dass die Vampire sehr gut hören können und die Menschen deshalb aufgehört haben, Musik zu spielen und so Künste zu machen, die in diese Richtung gehen. Und die Vampire hingegen haben das perfektioniert und deshalb ist die Musik quasi ein Zeichen für die Vampirmeute, die über die Menschen herfällt. Und in diesem Setting verfolgen wir dann zu Anfang erstmal ein Mädchen, Momo. Die lebt in diesem Setting, ist an der Militärakademie sehr gut, arbeitet jetzt in einem regierungsnahen Posten und wir finden sie am Anfang in so einem Raid. Die geht also auch raus. Das heißt, könnt ihr euch vorstellen, es ist kalt, so ein bisschen auch wie bei der Metro, dem Spielen. Alte Kalaschnikows und die durchsuchen dann so Lost Places nach Vampirnestern und wollen die dann halt ausrotten. Und in einem dieser Raids findet sie aber ja ein Vampirkind, kann man sagen. Und das tut ihr halt leid. Deshalb zögert sie da und dann passieren noch ein paar Verwerfungen mit der Truppe. Und am Ende des Tages behält sie die Spieluhr von diesem Kind und nimmt sie mit nach Hause. Weil das aber Musik ist, wird sie von ihrer Mutter geslappt, kann man so sagen.
Eine richtige Erziehungsschelle ist das.
Ja, und sie ist halt, also die Mutter ist so eine Oberkommandeurin, ja. Dementsprechend auch systemtreu. Genau, und daraufhin ergreift sie dann die Flucht von zu Hause. Und währenddessen sehen wir von der anderen Seite, die Vampirseite, dass eine Vampirkönigin, Fina heißt sie, mit sich hadert und kein Blut trinken will aufgrund von einem vorherigen Ereignis, was wir jetzt noch nicht kennen. und sie deshalb nicht mit auf diesen Vampirangriff mitkommen will eigentlich. Und zwar ist der Plan von den Vampiren, dass die Saboteure eingeschleust haben, um so einen riesigen Leuchtturm, könnt ihr euch vorstellen, so einen riesigen UV-Leuchtturm, der die ganze Zeit Vampire fernhält, im Zentrum dieser Frostbankstadt.
Das Auge von Sauron.
Genau. Und das wollen die halt angreifen und sabotieren. Und innerhalb dieses Angriffs kommt es dann zu bestimmten Verwerfungen. Eine nahe Freundin von Momo stirbt und sie ist verzweifelt und trifft dann auf diese Fiene und die beiden, ja, brennen eigentlich durch, kann man so sagen. Und begeben sich dann auf eine Art Roadtrip. Ja.
Ist vielleicht schon mal erstmal ganz gut zur Story. Muss da schon mal an einigen Punkten einhaken. Also erst, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal hab das Fazit schon mal vom Anime kann man sein, wenn ihr mal nach Transsilvanien fahrt, habt lieber ein gutes Mixtape dabei. So, Vampire lieben anscheinend Musik und die singen die ganze Zeit. So, das ist so krass, so stelle ich mir eine Hippie-Kommune vor, wie hier Vampire. Die sitzen die ganze Zeit auf Bänken, stecken sich Blumen ins Haar und singen.
Ja, eigentlich so wie Elfen in Herr der Ringe, die ganze Zeit Musik machen, nur Vampire. Die machen dann so opulente Barockbälle, ja, und so Veranstaltungen.
Das finde ich schon mal interessant, weil nachher kann ich schon mal spoilern im anderen, direkt hier nach, werden auch noch Theatervampire kommen. Heute haben wir die hohen Künste hier. Ich muss schon mal sagen, fand ich hier, Momo meint, so heißt sie, der Hauptcharakter fand ich schon mal ganz furchtbar, wenn ich ehrlich bin. Also ihr kriegt, erstmal, die ist an der Akademie, dieses Setting muss man nochmal erklären. Es wurde gesagt, es ist Vampir-Apokalypse. Es gibt nur noch so diese Bastion der Menschheit mit ihrem komischen Leuchtturm. Der Rest ist Vampirgebiet. Das heißt, das ist nicht so, wir sollten gucken, wie wir miteinander klarkommen. Die wollen dich töten. Wenn da ein Kind kommt, erlöse es von seinem Leid. Also auch noch so eine Sache, ich habe noch nie ein Vampirkind in einem Film oder einer Serie gesehen, was gesagt hat, geil, ich bin jetzt unsterblich als Kind, erlöse ihn. Einfach rein da. Das hat, und dann habe ich auch die Mutter komplett nachvollziehen können. Die ist zwar sehr toxisch und alles im Gespräch war scheiße und die Schelle war eigentlich auch scheiße, aber dass es sie stört. So, sie ist ja repräsentativ, sie ist das Gesicht im Kampf gegen die Vampire. Wie kommt das rüber, wenn deine Tochter denn sich denkt, ja, geil, hier die Spieluhr, die nehme ich mal mit. So, da wäre ich auch pisst.
Ja, und ich finde, das Worldbuilding macht es eigentlich auch ganz gut. Durch dieses russische Setting und auch bis hin zu den Propagandaplakaten und so, ist halt alles so Ostblock russischsprachig angehaucht. Es gibt auch überall russische Schriftzeichen und so. Es ist halt wirklich dieses Metro-Feeling. Und hat auch dementsprechend so eine gewisse Härte, auch was die Kampfszenen angeht und so. Also da gibt es auch blutige Szenen, muss man schon sagen. Genau, also es ist auf jeden Fall ein ernstes Setting. Was ich aber am Anfang nicht gedacht habe, bei dem Namen vor allem.
Ja, was mich ein bisschen gewundert hat, ich bin ehrlich, ich habe den Anime vorgeschlagen, weil ich gelesen habe, Vampir-Apokalypse, dachte ich, hatte nicht so viele Folgen, wir brauchten noch einen, der ein bisschen kürzer ist für die Folge, dachte ich, passt perfekt. So, ich habe nicht damit gerechnet. Wie so oft.
Ich auch nicht.
Wie so oft.
Wie gesagt, gerade mit dem Anfang, da sieht das alles noch ein bisschen anders aus.
Ja, es ist halt, ist es schwesterliche Liebe oder schon ein bisschen mehr? Also das ist schon sehr hart, eher eine Love-Story, habe ich das Gefühl gehabt, vom Vibe her. Nicht unbedingt vom Inhaltlichen ungefähr, aber vom Vibe her hatte es viel so melodramatische Szenen und so. Was man vielleicht,
das schon, ja.
Was man vielleicht auch sagen soll, hier Momo, die Mutter erfährt, oh, meine Tochter ist mit einem Vampir-Girl unterwegs, schicken wir mal hier mein bestes Militärsquad hinterher. Und parallel zu diesem Militärsquad schickt so ein Tech-Militärsquad so seine Mecha-Suits.
Also prototypische Anti-Vampir-Mech-Einheiten.
Ja. Schicken die los und dann machen die quasi ein Race, wer die fängt. Das wäre der geilere Anime gewesen.
Genau, so war halt der Aufbau und dann passiert halt dieser Roadtrip.
Ja, ja. Und dann ist es eigentlich so, das hat mich dann fast an sowas wie ein Walking Dead oder andere Zombie-Filme und Serien erinnert so ein bisschen. Die gehen dann quasi von Setting zu Setting und sehen, wie da die Vampire und Menschen versuchen, miteinander zu leben oder auch nicht. Und sehen dann oft, ja, das sieht übelst nice aus am Anfang, aber oft ist ist das Sein halt nur ein Schein. Und sie merken eigentlich überall, wo sie ankommen, da gibt es auch ihre dreckigen Geheimnisse und sie werden immer weitergetrieben und weitergetrieben. Parallel, muss ich mal sagen, fand ich eine Sache interessant. Am Anfang sagt die Menschheit, wir sind hier am Abgrund. So, die Vampire, die haben uns bald. Wir haben nur noch hier unsere komische Stadt. Es gibt kaum noch Ressourcen, nichts. Dann schicken die aber jede Folge gefühlt eine kleine Privatarmee raus und die Vampire sind völlig in Panik. Nein, nicht die Menschen, nicht die Menschen. Und die ballern einfach alles weg. Und ich dachte mir, ist das nicht eine Vampir-Apokalypse? So, wie heftig sind diese Menschen? Ich hatte nie eine Sekunde Angst, dass die Menschen jetzt alle sterben. Das ist schon mal was Gutes. So, und dann, was ich mir halt auch so dachte, die Vampire nehmen dann sogar, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen, so eine komische Droge. Das ermöglicht ihnen so einen bestienmäßigen Modus, wo sie so aussehen wie eine Mischung aus Motte und Fledermaus, sage ich mal.
Ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut.
Und das ist dann so, sie sterben safe, aber haben noch mal einmal Superkräfte, um richtig abzugehen.
Ja, ist eine Kamikaze-Droge, kannst du sagen.
Ja, und da frage ich mich auch, warum brauchst du das, wenn du den ganzen Planeten außer eine Stadt dominierst? Also das sind die unfähigsten Vampire der Welt, habe ich das Gefühl gehabt, die da stationiert waren und es nicht geschafft haben, mal Verstärkungen anzufunken oder so ein schönes Lied ganz laut zu spielen. Damit die, das war's bestimmt. Die hätten so einen Radiosender gründen müssen. Hier ist die letzte Bastion der Menschen, kommt mit und bringt ein Tambourin mit.
So die Leuchtfeuer, nur mit einem Radioturm immer.
Oder so ganz, ich stelle mir eigentlich immer vor, einen mit Tambourin, der die ganze Zeit hüpft. Aber die müssten halt viel näher aneinander stehen. Halt, wie weit hörst du so ein Tambourin? 20 Meter? Also so eine menschliche Kette aus Vampir-Tambourin-Spielern einmal um die Erde. Ja,
du brauchst schon Relay-Stationen.
Ja. Und einer mittendrin hat eine Triangel, den mag aber keiner. Das finde ich ganz gut. Ja, also das hat mich so ein bisschen, da bin ich es mir aufgestoßen, dass es das Setting eigentlich Vampir-Apokalypse war, ist eigentlich mein Fazit, aber es eher so vorkam, dass man die Side-Story ist, die Menschen zu beobachten, wie die Vampire ausrotten.
Naja, es gibt auch schon eine klare gut-böse Trennung, finde ich hier. Die sagen, also die Vampire sagen immer die Warm Bodies oder so, also die Warmen. Ja. Aber eigentlich sind die Warmen leben in dieser postapokalyptischen Stadt, haben keine Musik und sind übelst kalt. Und das ist quasi der Sinn der Sache, glaube ich, was der Anime so sagen will. Ja. Man hat es gesehen, man kann das auch beweisen, nämlich der süße Hund, Sidekick, ist auf der Seite der Vampire.
Ja, das stimmt. Der tat mir
also auch die, sind, die werden viel wärmer oft dargestellt. Aber ich muss auch sagen, es gibt auch gerade in der Mittelstadt, sage ich mal, da werden aber auch beide Seiten scheiße dargestellt. Also das macht er eigentlich schon ganz gut. Aber ja, das ist halt nicht der Fokus. Das ist eher so die Backstory.
Es geht auch viel so um Vampir-Aussteiger quasi, die jetzt nicht bei den Vampiren mitmachen wollen, aber auch nicht von den Menschen gejagt werden wollen. Und dann sagen die immer wieder, wir haben Probleme mit Blut, dies, das. Und da habe ich mich mal aufgeregt. Und da habe ich wieder angefangen zu googeln. Und zwar haben sie gesagt, wie viel Blut sie immer so eine Mahlzeit ist in Vampirfilmen und Serien. Ich würde sagen, ein so ein Blutsack, so vom Blutspenden, ein so ein Sack voll. Der ist 500 Milliliter groß, um diese 500 ungefähr. Um 500 Milliliter spenden zu können, musst du, ich habe jetzt geguckt, wie viel wiegt der durchschnittliche Mann. Wie viel Blut hat er zum Spenden? Jetzt müsst ihr aufpassen. 5 Liter Blut hat der durchschnittliche Mann. 500 Milliliter kann er spenden bis zu 6 Mal im Jahr. So, 6 mal 500 Milliliter. Also 6 mal 10% seines Bluts. Ein bisschen kompliziert. Jedenfalls habe ich ausgerechnet, eine Kuh hat 50 Liter Blut. Das heißt, sie könnte 6 mal im Jahr 5 Liter Blut spenden. Das sind 30 Liter Blut. Und wenn eine Mahlzeit ein halber Liter ist, sind das 60 Vampir-Mahlzeiten, die dir eine Kuh pro Jahr liefert. Also 2 Monate Mittag. Das heißt, wenn du 6 Kühe hast als Vampir, kannst du dich zur Ruhe setzen. Warum macht das nie ein Vampir in der Serie?
Naja, am Anfang dachte ich mir das auch. Und habe ich mich gefragt, okay, ist ja oft so, dass Vampire dann nur Menschenblut trinken und das andere schmeckt nicht und so, ist unrein oder so, keine Ahnung. Und dann gab es aber am Ende eine Szene, wo die genau das sagen, wo die halt so eine Farm haben. Das ist kein großer Spoiler. Und da sagen die halt, okay, ja, wir zapfen hier halt auch Blut und haben dann keinen Stress mit den Menschen, so nach dem Motto. Also, es geht ja anscheinend.
Ja.
Geht irgendwie nicht ganz auf.
Ich wäre gern Vampir, nur um den, die wie mit so einem Pyramidensystem. Ich verkaufe Kühe auf der ganzen Welt. Du brauchst eine Kuh, du kriegst sie. Und ich verkaufe dann immer 10er-Packs. Weil wenn ein Vampir 6 braucht, um satt zu werden, es ist aber ganz schön viel Blutspenden für die Kühe. Geben wir ihnen 4 extra, dann verteilt sich das besser, dann sind alle Kühe glücklich und der Vampir hoffentlich auch. So, da habe ich nur drüber nachgedacht. Ich denke so oft bei diesen Vampir-Sachen nach, was würde ich als Vampir machen? Und ich hätte Kühe.
Ja, oder wie in Castlevania. Wo sie dann halt Farmen machen, aber mit den Menschen.
Ja, aber
das ist auch vampirmäßig. Aber an sich kann man sich halt so einen Stock halten, einfach ein paar Tiere.
Ja, aber kommt klar, so. Mensch braucht voll viel Nährstoff und Essen und am besten noch Bewegung und so Beschäftigung. Eine Kuh kannst du ein bisschen, obwohl es sehr soziale Tiere sind, Kühe sind cool.
Ist halt auch die Frage, wie böse will man die Vampire darstellen, glaube ich.
Ich hätte wirklich gern mal so einen Farmer-Vampir. der einfach nur seine Farm hat.
Nur rote Beete, weißt du, immer so rein.
Der hat dann auch noch Schweineblut und alle möglichen Blutarten immer so ein bisschen, mischt immer. Und dann hat er so Work and Travel und die lassen immer so einen Blutsack da für ihn. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, aber lass uns mal zurück zum Anime kommen. Ich hatte das nur aufgeregt, dass diese Kommunen immer gesagt haben, wie schwer es für sie ist. Und ich dachte mir, Lösung sind ein paar Kühe. Darum habe ich diese Rechnung gemacht. Was man sagen muss, ich fand, das haben wir noch Geist drüber gesprochen, ich fand die Kämpfe sehr geil. Damit habe ich nicht gerechnet, wenn man so diese, im Endeffekt ist der Anime, zwei Mädchen freunden sich an und spielen Klavier und singen und reisen ein bisschen rum. Ich meine, es ist ein bisschen hämisch und runtergebrochen, aber im Endeffekt ist das die Story.
Ja, die Musik spielt schon eine große Rolle. Das merkt man auch, wenn die das halt, die haben nicht so ein Hauptthema, sondern für jeden Kampf und jede Szene wird quasi extra eingespielt. Also da haben sie schon ein bisschen Mühe reinfließen lassen. Das hat auch ganz gut getragen, aber ja, im Grunde ist es halt wirklich diese Bonding-Story, sag ich mal.
Ich finde es schade, dass es halt nur um diese Charaktere ging, weil ich muss sagen, das Setting fand ich eigentlich ganz cool.
Ja, ich fand auch die Gadgets halt so nice. Die haben sich halt Gedanken gemacht, wie so eine Einheit, dann hat der zum Beispiel, der Big Guy hat dann keine Bazooka, oder nicht nur, sondern auch noch so einen Riesenscheinwerfer mit einer UV-Lampe drin, die aber auch aussieht wie eine Bazooka. Und das ist halt so viele kleine Sachen, die halt dann ganz gut gepasst haben.
Ja, ich fand eh auch diese Squads ganz cool. Aber auch da haben sie wieder einen Charakter. Das stimmt, da kommen wir diese Folge auch noch drauf. Charaktere, die verschwendet wurden, die cool sein könnten. Da haben wir nämlich den Anführer von einem dieser Squads, die die beiden Mädchen jagen sollen. Nicht vom Technik-Squad, sondern das andere. Und der ist so ein Schwertkämpfer, so ein Draufgänger. Die direkt kriegt eine Ansage von der Präsidentin oder von Generälin oder so, wo er ihr sagt, ist mir scheißegal, deine Politik, lass mich in Ruhe. So, er wird so als cooler Laidback-Charakter dargestellt, ist dann aber zunehmend weniger Laidback und wird dann gefühlt vergessen. Und so ein bisschen, der hat den, ja, ich würde sagen, insgesamt, ich würde jetzt vielleicht mal ein Fazit ziehen für ein Anime.
Ja, sind auch nur 5 Episoden, wir wollen ja auch nicht alles erzählen.
Ich würde es, ich kann es glaube ich nicht empfehlen. Ich glaube, dafür ist es zu langatmig. Ich finde das Setting interessant. Vielleicht guckt sich das ja mal wer ab. Das passiert ja auch oft in Anime. Guckt euch das Setting ab, macht das ein bisschen größer, ein bisschen mehr um Gadgets, um die Politik vielleicht sogar dahinter. Das hätte so was Attack on Titan-mäßiges werden können, auch mit wir alle Menschen in einer Stadt. Stattdessen ist denn so ein Musical-Roadtrip.
Ja, ist halt auch so das Ding, ne? Ich weiß auch nicht genau, wen das abholen soll, weil wenn du erst diese Action gefeiert hast, dann kommst du am Ende nicht so auf deine Kosten. Und wenn du was Wholesome-mäßiges haben willst, dann ist es aber auch zu hart dann schon wieder. Und ist auch am Ende nicht unbedingt so viel. Ja, also ich weiß nicht, es ist irgendwie eine komische Mischung.
Ja. Okay, ich glaube, ich würde mal zum nächsten Anime überleiten. Und zwar habe ich mir diesmal alleine gegeben, Mars Red. Der hat, ist von 2021. Den könnt ihr auf Crunchyroll gucken. Der hat 13 Folgen. Ich muss euch aber warnen, das spielt gar nicht auf dem Mars.
Sind sie wenigstens rot?
Ja, eher das. Aber ich dachte wirklich, das sind Science-Fiction-Vampire. Ich habe mich schon gefreut, hier Mars Red. So Blut auf dem Mars, dachte ich. Aber nee, wahrscheinlich geht's eher um den Kriegsgott oder sowas in der Art. Mhm. Wie fasse ich die Story am besten zusammen? Also es gibt eine, die Eiserne Armee wird's genannt. Das ist eine Vampire Special Unit für die japanische Regierung. Und deren Job ist, ihr sammelt andere Vampire ein und dann bieten sie jedem Vampir ein, erstens, du kriegst ein Perso, Blut zur Verfügung gestellt, aber arbeitest für uns. Variante 2, sofortige Auslöschung.
Okay.
Die meisten machen dann und greifen die an, nachdem die ihre Rede, ihre Rechte vorgelesen haben als Vampir. Das ist eigentlich die Grundstory. Und dann geht es darum, dass deren, jetzt pass auf, dass deren Chef sich denkt, die Armee muss noch größer werden und mit einem verrückten Wissenschaftler zusammen Experimente macht und einem bösen Vampir, um eine unsterbliche Vampirarmee für Japan zu machen.
Okay.
So. Auch mal, das spoilere ich vielleicht, das passiert relativ am Anfang. Er schafft es und dann denkt er sich, mein altes Team brauche ich nicht mehr. Ich habe jetzt meine übelste, hier kranke Vampirarmee.
Ist auch so ein Ding, ne? So Supersoldaten-Vampir-Zombie. Soldiers.
Vor allem auch immer der Alte, der denn seine alten Leute, die haben ihm sogar angeboten, wir sind loyal. Die wollten bei ihm mitmachen mit seiner Armee. Und er so, nee, nee, ihr seid nicht mehr so. Die anderen sind leichter zu kontrollieren. Die haben kein Bewusstsein mehr. Die sind wie so Zombies, die für ihn alles machen, was er denen einprogrammiert. Ja, und damit geht's los. Und ein Subelement, diese, das Das war auch schon beim Singen so, da war es schon eher passend. Aber hier in diesem ganzen Anime ist so ein Theaterstück. Und da ist so ein kleiner, also da, einer der Hauptcharaktere ist ein Mädchen, die halt lernt so einen kleinen Vampirjungen kennen. Und deren Story ist, wenn ihr Bleach geguckt habt, so ein bisschen von Toshiro, dem Captain der 10. Einheit mit dem Eisschwert und Momo. Dieses, er ist eigentlich krasser als sie und alles, aber sie behandelt ihn wie so einen kleinen Bruder.
Mhm. So. Ja, mein Backstory.
Genau, und diese Dynamik ist das halt hier auch so ein bisschen. Mhm. Er ist die ganze Zeit eigentlich der krasseste Vampir von allen, wird gesagt. Das finde ich auch gut, hier gibt es ein Ranking. Das ist ein S-Rang-Vampir, das ist ein A-Rang-Vampir. Das wird aber immer gesagt und dann aber völlig ignoriert.
Okay, nur für die Sammelkarten.
Der B-Rang besiegt den S-Rang, ein A-Rang besiegt 20 S-Rangs. Das macht alles gar keinen Sinn, das soll nur eindrucksam klingen. Also so, ich hasse so eine Power-Rating.
Das ist schade, wenn es dann nicht umgesetzt wird.
Also lasst es weg, wenn es nicht benutzt wird, denke ich mir. Und genauso wie dieses Theaterstück. Dieses Theaterstück ist so, möchte gern philosophisch. Also möchte gern Arzi darüber, dass das Mondlicht die Blume der Vampire ist. Und dann, oh Gott, das war, andauernd hörst du, das Schlimme ist, der hat den scheißgleichen Monolog. Also immer wieder den gleichen Monolog. Nicht mal was anderes, wenn du das nutzt als Stilmittel und er nutzt jeweils die Stelle, die er zitiert auf der Bühne, hat was mit dem Charakterwandel oder der Story zu tun, metaphorisch. Cool, kann man drüber reden. Ist vielleicht nicht mein Ding, aber macht Sinn. Hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Die haben das Gefühl, die ist noch nicht arzi genug, jetzt kämpfen gerade nur Vampirsoldaten gegen andere Vampirsoldaten. Ja, wir schneiden immer an dieses Theater mit den Monologen. Das ist deep. Nein, ist es nicht. Das ist einfach das beste Beispiel, wenn jemand arzi sein will, ohne dass es Sinn macht. Und dann geht's auch noch los. Die Grundprämisse schon. Die sagen halt, du hast 50-50 Chance, wenn du Vampirblut kriegst, zu überleben, ne?
Mhm.
Deswegen, wegen dieser 50-50-Chance, suchen die sich lieber Zivilisten für ihre Armee am Anfang, die sie denn zum Soldaten ausbilden, so weil er ein Vampir geworden ist, anstatt Soldaten direkt zu nehmen und zu gucken, wer überlebt die Vampirwerdung.
Aber dann hättest du ja einen ausgebildeten Soldaten verloren.
Ja, aber einen Unsterblichen dazu bekommen. Ist schon besser. Was ist besser?
Aber du kannst ja einfach früher anfangen, oder? Also oder vor der Grundausbildung dann sofort checken und wenn du es schaffst, dann gehst du halt dahin.
Ja, aber ich weiß, was du meinst, aber dann werden die ausgelöscht, wenn die da nicht hinwollen oder so. Keine Ahnung.
Achso, na gut, dann muss er ja gucken. Das muss ins Kleingedruckte.
Aber ich dachte mir, das wäre das perfekte Beispiel, warum sollte man Zivilisten, also Vampir-Zivilisten quasi zu Soldaten machen, anstatt Soldaten zu Vampiren.
So ein bisschen das Armageddon-Problem.
Ja, genau. Das war so ein bisschen ein Problem. Was ein bisschen geil ist, das war mein Highlight von der ganzen Serie. Sie erklären, dass sie 3 Minuten lang in der Sonne rumrennen können mit so einer UV-Schutzsalbe.
Gute Sonnencreme.
Und da musste ich wirklich
sehen. Aber ey, bei Blade machen sie das auch so. Na, also, und ist was
gibt,
dran.
Es gibt auch ein paar coole Charaktere. Die haben coolen, das muss ich sagen. Ich meckere jetzt sehr viel. Es gibt aber auch einiges Gutes. Dieses Team ist ganz cool. Die haben so einen übelst ernsten, stoischen Anführer, der niemals eine Miene verzieht und immer nur für Recht und Ordnung ist. Denn so einen jungen, neuen Vampir, der noch nicht so lang Vampir ist und noch sehr menschlich ist. Und dann haben die vor allem noch so einen verrückten Wissenschaftler.
Hm.
Der ist auch ganz sympathisch. Aber mein Highlight war, es gibt einen Vampire-Shop-Owner. Der hat zum Beispiel sowas wie diese Sonnencreme da und so ein Kram.
Ist ein reicher Mann.
Und es wird gesagt, er ist schon ein paar hunderte Jahre alt und arbeitet seitdem her für Vampire als Vampir und hat so einen Shop.
Okay, dann ist er ultra rich.
Und irgendwann hat er sogar so einen kleinen Kampfauftritt, wo er einen S-Rang-Vampir abwehrt. Wo man sieht, er ist anscheinend ganz schön heftig. Er beschützt nämlich einen Hauptcharakter und sagt, du greifst nicht meine Kundschaft an. Und dann aber sieht man ihn nicht mehr. Also es gibt schon ein paar coole Sachen. Es gibt aber auch ein paar richtig dumme Sachen. Ich muss mal wirklich zu den dummen sagen. Also es gibt zum Beispiel, so einen Vampir, der hat denn so ein Meeting mit der japanischen Regierung und der will die hintergehen. Mhm. Der sagt denen, ja, ich gebe euch die Vampirarmee. Und jetzt schon mal Spoiler, er kontrolliert sie am Ende doch selber und nicht die japanische Regierung, wie er denen gesagt hat. Und er, original, er schüttet denen in so einem Raum die Hand in der Szene und dann guckt er so shady nach unten und streckt so die Zunge raus und lacht übelst böse.
Hat er auch die Finger gekreuzt?
Also, so in der Art. Und ich denke mir so, what the fuck? Der saß an einem Tisch, an so einem runden Tisch, so mit ganz vielen Generals. So, es muss doch einer mitbekommen haben, dass er einen Scheiß werde ich machen. Da habe ich eh gedacht, das wäre mein Isekai-Idee wäre, der Charakter, das Einzige, was er kann, ist, er sieht die Verräterusse in Runden. Auch wenn einer die Brille sich so hochschiebt, die reflektiert und lacht, dann spricht er metamäßig an, sag mal, warum lachst du? Können wir mal von dem das Zimmer überprüfen?
Warum leuchtet seine Brille?
Ja, so, das wäre mein Lieblings-Isekai, einer, der nur die Plot-Twist die ganze Zeit errät. So, also das war wirklich krass. Was ich auch wirklich scheiße fand an dem Anime, muss ich wirklich sagen, ich muss jetzt mit dem Flame anfangen. Zum Ende hin teleportieren sich alle nur noch. Kein Charakter macht Sinn, wo der sich mehr aufhält von dem Räumlichen. Erst ist der eine da, dann der andere da, dann sagen sie, wir trennen uns, dann ist er aber direkt im Kampf von dem anderen, der in einem ganz anderen Land war. Das ist ganz, ganz lazy. Also, ich verstehe wirklich nicht, dass man es nicht schafft. Es sind mit allen Hauptnebencharakteren und Antagonisten hast du keine 10 Charaktere. Wie du es nicht schaffst, dem Zuschauer zu vermitteln, wo diese 10 Charaktere sich im Verhältnis ungefähr zueinander aufhalten, wenn in jedem One Piece Arc es hunderte Charaktere sind, wenn du sowas wie den Naruto-Krieg hattest, es kann doch nicht wirklich wahr sein, dass du es nicht geschissen kriegst, einfach mal 10 Charaktere zu sagen, hier sind die drei und dann sind da noch 4. Das ist doch nicht so schwer. Stattdessen dachte man die ganze Zeit, okay, wer spawnt als nächstes?
Ja, dafür ist doch eh so Militärstruktur. Kann man doch mal so eine Karte einblenden oder irgendwas?
Ja, die
gucken. So einfach.
Das ist das Geilste. Die gucken sich auch andauernd Karten an.
Okay.
Ja, aber
da steht nichts drauf,
die,
oder was?
Ja, die zeigen nirgendwo, wo die sind oder was sie machen. Die gucken immer nur drauf und philosophieren, was sie machen.
Okay, nice. Das kann man natürlich auch so machen.
Ja, und am Ende, das würde ich mal sagen, es hatte die dümmste Szene der Woche für mich. Deshalb ist jetzt eine neue
Kategorie. Du hast eine neue Kategorie eingeführt.
Ja, ich habe die dümmste Szene der Woche. Da steht dieser eine General der japanischen Armee diesem miesen Obervampir gegenüber und der gibt ihm dann so Blutproben für neue Soldaten.
Mhm.
Die stehen, jetzt wird's, oh, es wird so geil, die stehen, diese Blutampullen also, ne, stehen auf einem Schachbrett. So, warum auch immer. Daraufhin beschwert sich der General, das sind viel zu wenig Glasampullen, wie soll ich so eine Armee machen? So, daraufhin nimmt er die erste Glasampulle in die Hand und die spielen quasi Schach. Die setzen die ganze Zeit diese Ampullen wie Figuren aufs Brett.
So wie die wie Schottgläser.
Ja, ja, aber die Gläser sehen alle gleich aus.
Mhm.
Also beide nutzen die gleichen, beide nutzen beide Farben. Anscheinend hat der Mangaka noch nie gegoogelt, wie Schach funktioniert. Das macht überhaupt keinen Sinn. Außerdem sind das übelst die kostbaren Proben, die knallen die ganze Zeit aufs Brett. Und am Ende, am Ende des Dialogs nimmt der General, der erst gemeckert hat, das sind viel zu wenig Blutproben, diese eine Blutprobe und haut die voll wütend auf dieses Schachbrett, dass alle anderen Proben wegfliegen und sagt, ich will mehr. Na, ist sein Glück, es ist nichts kaputt gegangen, aber das war eine dumme Szene, das kannst du dir nicht vorstellen, wie die mit diesen Blutproben so Fantasy-Schach spielen ohne jede Regel, einfach nur damit es philosophisch ist, wow, im Dialog spielen die Schach miteinander, weil ihr Gespräch ist auch wie ein Schach, nee, ist es nicht, die hauen einfach nur random Figuren die ganze Zeit auf den Tisch, nee, nicht Figuren, die wertvolle Blutampullen, die nicht zerbrechen sollten, also das war für mich so krass, wie er sich erst übelst aufregt, dass es kaum Ampullen gibt und sie dann übelst auf den Tisch kloppt. Also, das ist Anime-Logik, finde ich. Ja, ansonsten, ich will den Anime auch gleich abschließen. Erstmal ist das die unsterblich schlechteste Vampir-Armee, die es gibt, weil in jeder zweiten Szene wird einer der unsterblichen Vampire sozusagen verrückt und knallt die anderen ab. Und dann kommt ein anderer und schneidet ihm immer hier hinten die Kabel durch, wo die seine Lebenserhaltungssysteme. Das heißt, seine unsterbliche Armee in wie viele Folgen gab es bei Wettmas? 13 Folgen wird bestimmt 5-mal in einer verrückt und killt andere. Das ist nichts, was unsterblich funktioniert. Und am Ende gibt es noch einen richtig unnötigen Kampf. Und zwar aus irgendeinem Grund wird denn der Anführer dieser Gruppierung verrückt. Mhm. Und sein Schüler, den er die ganze Zeit hatte, muss ihn dann besiegen.
Gab es gar keinen Hint drauf.
Es gab gar keinen Hint drauf. Der wurde einfach aus dem Nichts verrückt, damit es am Ende noch diesen Endkampf
mit
Lehrer gegen Schüler. Also das war wirklich die richtig hingeschissene Scheiße. Muss ich mal sagen. Aber ein paar Kämpfe sahen ganz gut aus. Aber das war's auch. Also das kann ich wirklich nicht empfehlen. Auch diese ganze Theatermetapher da drin, Alter. Da habe ich mich gefragt, warum? Das bringt mir nichts. Ist immer wieder das Gleiche. Jetzt auch, das ist wie so wenn ein Werbebild kommt, immer das Gleiche eingeblendet wird.
Oh Gott, ja.
So hat sich das angefühlt. Ja gut, lass uns lieber mal weitergehen. Von Kacke zu, ich würde sagen, ich hab's nicht so verstanden.
Ja, ist auf jeden Fall eine bunte Wundertüte. Ja, fangen wir mal an. Also, jetzt ein älterer diesmal wieder, heißt Kurosuka, ist von 2008 und gibt es in den Weiten des Internets. Hat 12 Episoden und der Plot ist ein bisschen kompliziert. Also, wir starten so klassisch, ich sag mal Edo-Periode, lag ich mich nicht drauf fest, aber halt so feudales Japan.
Ich glaube, ich habe mal geguckt, ich glaube 12. Jahrhundert oder
sowas. Ja, okay, dann kommt das hin. Genau, wir verfolgen zwei Personen, einmal einen flüchtigen Adelssohn, dessen Bruder jetzt quasi an die Macht gekommen ist als erster Shogun, und seinen treuen Gehilfen Benkei. Benkei beschützt halt seinen Meister Kuro, und als sie auf der Verfolgung sind, in die Berge rein, werden sie halt angegriffen, dann gibt es ein paar schon ganz nice, so klassisch Samurai, 1000 Pfeile kommen auf mich zu, ich springe drauf mit einem Finger, tippen, sind alle abgewehrt, so Kampfszenen, und dann verletzen sie sich aber irgendwie und müssen halt eine Raststätte finden. Und dort stoßen sie dann mitten im Wald irgendwo nirgendwo auf so eine richtig edle Hütte und stellt sich heraus, dass dort eine Frau lebt, Kurumitsu, und die bietet ihnen an, dass sie quasi die Nacht da verbringen dürfen, unter einer Bedingung: sie dürfen nicht hinten ins Haus gehen und in dem einen Raum gucken.
Ich hätte es trotzdem gemacht.
Und ja, Spoiler, also ich glaube, also ja.
Jeder wird es machen.
Ist klar, was passiert. Er guckt halt da rein und entfernt, sie ist eine Vampirin.
Ja.
Und das erklärt auch, warum er schon sich so hingezogen fühlt zu ihr. Genau, und dann gibt es einen Überraschungsangriff, der auch relativ gut inszeniert war, fand ich. Hat mich so an Sekiro erinnert, von den Finishing Moves und auch von dem, so von dem Tempo, von wegen, der, die Trommel schlägt aus und dann wird der letzte Schnitt gesetzt. Und dann gibt es nochmal auf der Papierwand so was zu sehen, aber halt immer nicht so direkt. Genau, aber es ist trotzdem so, dass es am Ende dazu führt, dass Benkei seinen Meister verrät und ihn erschlägt. Und dann gibt es erstmal einen kleinen, wie soll ich sagen, Timeskip.
1000 Jahre.
Genau, den kannst du jetzt übernehmen. Gesagt.
Ja, gibt es einen Timeskip von 1000 Jahren. Und jetzt muss man erstmal sagen, also das ist alles so wirr erzählt. Ich habe es erst als was Positives aufgeschrieben. Bevor es zum Timeskip kam, habe ich mir notiert: alles durcheinander und wirr am Anfang, macht aber Sinn, weil ein harter Timeskip kommt und man erfährt, dass es Jahrhunderte alte Erinnerungen sind, die man da sieht. Darum dachte ich am Anfang, oh, krasses Stilmittel. Ist alles so ein bisschen verschleiert, verwoben. Er geht auch direkt am Anfang in diesem Raum so einen ganz langen roten Gang lang, wo so über Laternen sind und alles wird so ein bisschen surreal, bis er bei diesem Raum zum Reingucken ankommt.
Genau, das ist dieser Vampir-Trance sozusagen, wo er sich drin befindet dann.
Ich glaube, das ist der Möchtegern-Kritiker in mir gewesen, der gehofft hat, jetzt was künstlerisch Wertvolles zu sehen. Muss ich aber sagen, leider wird's das nicht aus meiner Sicht.
Ja, vielleicht, da kommen wir vielleicht noch zu.
Es ist, also ich finde es sehr wirr auch schon am Anfang.
Ja, das auf jeden Fall. Es ist super artsy.
Und dann ist es auch komisch, zum Beispiel die ersten Verfolger, die sie treffen, das sind ja offiziell eigentlich lebendige Samurai, wurden aber dargestellt als komische Zombie-Soldaten, die sie weg.
Die wurden nicht nur so dargestellt. Wenn die sterben, gehen die auch so in grünen Flammen auf.
Ja.
Also es sind schon so Ghouls.
Ich glaube, das war aber ein Stilmittel, was auch, jetzt fange ich wieder an zu interpretieren. Ich will es eigentlich gar nicht in diesem Anime. Aber wenn ich es interpretieren müsste oder wollen würde, würde ich sagen, ist, dass die Soldaten seines Bruders so dargestellt sind, weil die so grausam sind und ihn jagen oder so. Wird er am Anfang, wird im Anime so richtig, habe ich es nicht mitbekommen, ich habe es im Nachhinein gelesen, er ist auf der Flucht vor seinem Bruder, der Shogun geworden ist, und das ist ein wahres japanisches Ereignis gewesen, bloß dass der kleine Bruder sich in dem Originalvariante umgebracht hat.
Genau, und der Anime ist die Anime-Adaption von der Manga-Adaption von dem Novel. Und der Novel greift dieses Ereignis auf, spinnt dann aber eine alternative Fortsetzung.
Ja, und wenn ihr denkt, wie erzählen das gerade alles wirr, dann habt ihr keine Ahnung, wie das
dargestellt war jetzt Folge 1 oder 2? Maximal 2, glaube ich.
Ja, Folge 2. Ich dachte teilweise, während ich das geguckt habe, scheiße, was passiert da? Ich verstehe das alles nicht. Ich
kann nachvollziehen.
Ich habe dann auch gedacht, wer ist denn das jetzt? Und wer ist denn das? Und war der nicht tot? Und andauernd hält sie auch Köpfe in der Hand. Hier die Vampirfrau. Erst von dem einen Charakter, dann von dem anderen. Dann fragt man sich selber, sind die jetzt der gleiche? Sind das zwei verschiedene? Sind das verschiedene Zeiten? Was passiert
hier? Ja, da gibt es noch so eine Genjutsu-Befragung von einem Priester, der diesen Butler-Gehilfen befragt. Und dann ist es ganz komisch.
Ja. Was ich auch sagen muss, es kommt ja in dieser Timeskip, ne?
Genau, können wir also weitermachen.
Wir können sagen, hier sein komischer Gehilfe da kommt an, macht ihn tot. Denn surreale Bilder, surreale Bilder, surreale Bilder, er wacht in der Zukunft auf. So, da wundert es mich schon mal. No fucks given, dachte ich mir am Anfang. Du kommst 1000 Jahre aus der Vergangenheit, siehst erstmal, okay, es ist so nach, so quasi World War III war, könnte man behaupten, so ein Atomkrieg war.
Genau, Asteroiden kamen, die haben die mit Nuklearwaffen abgeschossen, aber nicht alles kaputt bekommen sozusagen. Dann gab es einen riesigen Schauer und das ist halt dann untergegangen.
Ja, und dann untergegangen. Wurde aber auch gesagt, wurden die restlichen Atombomben noch auf andere Länder abgefeuert.
Ja, aus Prinzip.
Dachten, ja, wenn wir Asteroiden nicht kaputt kriegen, wir wollen wenigstens eine Killrate. So, das war da der Gedanke. Jedenfalls, er kommt in dieser Welt dann an, so postapokalyptisch. Da stehen aber noch so Hochhäuser und so Flugzeuge, gibt es alles so ein bisschen Sci-Fi-Shit. Und er wundert sich keine Sekunde über das Setting. Stellt euch vor, ihr werdet jetzt quasi gefühlt eingefroren, kommt 1000 Jahre in die Zukunft, steht rum und denkt sich, ja, geh ich mal da lang. So, vergleich das mal mit einem deutschen Touristen, der bleibt erstmal, wir dürfen bald nicht mehr nach Japan, weil die Geishas beim Fotografieren belästigen. Da reicht es schon in der gleichen Zeit nur in einem anderen Land zu sein und die können es gar nicht fassen, was um sie rum passiert. Und er einfach 1000 Jahre in der Zukunft, oh, eigentlich alles, oh, ist schon okay.
Das er ist auch die größte Kartoffel. Ich habe lange keinen Hauptcharakter mehr gesehen, der einfach wirklich nur fragend in die Gegend guckt. Na. Also er fühlt sich eigentlich wie der Zuschauer oft.
Ja, ich habe auch, er fragt sich immer, wer bin ich?
Ja,
und ich denk
wo bin
mir
ich?
Auch, ich?
Wann
dachte,
bin ich?
Das dachte ich mir auch alles. Wer bist du? Wo bist du? Und was machst du? Also das war schon ganz weird, dass er sich das gefragt hat.
Ja.
Ja, und dann geht es irgendwann halt los. Ich fange mal ein bisschen mit der Story weiter an, was nach dem Timeskip kommt. Er erfährt seine Geliebte, da erfährt man noch so ein bisschen Timeskip, die sind ewig gejagt worden, immer wieder und wieder durch die Zeit, ist irgendwie weg. Ich muss die jetzt suchen. Dann kommen so Soldaten, die kämpfen gegen ihn, mit denen hat er Stress. Da kommt später auch so eine Special Unit. Und auch hier wird man noch erfahren, die Bösen wollen sein Blut und alles und von ihr das Blut, um den ultimativen Super Soldier zu erschaffen. So as always. Das ist so ein Vampir-Ding. Die wollen einfach Super Soldiers. Oder singen. Aber nichts dazwischen. das fand ich einfach... Ach, wie fand ich das... Also diese Charaktere, das war das einzig Coole an dem Anime, aus meiner Sicht, jetzt schon mal ein Fazit vorweg, diese böse Organisation, die haben so komische wissenschaftliche Experimentmänner und die sind schon ganz cool. Da gibt es erstmal einen, der hat so, stellt euch vor, Raster hat er, aber die sind aus Kabeln, Cable Raster Man.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Mr. Bison, Afro Cable Jack Mini Boss.
Ja.
Stellt euch so Mr. Bison aus Street Fighter vor, nur dass der so Rasters hat mit, weiß nicht, Kinch und USB-Kabeln und so. Und damit kämpft er dann wie so Faden.
Ja.
Fadentechnik. So.
Der ist schon ganz cool irgendwie. Auch später, der hat erst immer so eine Mütze auf und dann nimmt er die ab und dann hat irgendwie mal ein anderes Robotergesicht Design, könnte ich sagen. Wo nicht einfach alles eins zu eins am Menschen nach.
Ja, allgemein das Design, es ist halt so.
Sieht schon alles hübsch aus, das kann ich nicht sagen.
Ja, es ist auch gut animiert. Viele verschiedene Szenen auch. Und ich habe immer geguckt, weil mir ist halt aufgefallen, dass die Gliedmaßen alle so lang sind. Da habe ich überlegt, vielleicht so ähnlich wie bei X oder Escaflowne oder so, dass es halt so übertrieben gezeichnet ist. Und das kam halt auch in der Jump raus, glaube ich. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Man merkt auf jeden Fall, dass er von 2008 ist.
Okay.
Was den Look angeht. Aber sieht trotzdem gut aus. Also ja.
Das sieht auf jeden Fall alles sehr schön aus. Es macht nur inhaltlich nicht so unfassbar viel Sinn. Das ist eher das Problem. Und jetzt möchte ich zu dem kommen, wenn man diesen Anime gucken will, sucht eigentlich nur nach einem Charakter und ein paar Szenen von dem. Und zwar, ich habe ihn den Future Sci-Fi Kappa genannt.
Er ist echt, also, da habe ich auch absolut nicht mitgerechnet mit der Szene.
Also, es ist so, wir reden von einem dieser Bösen, der ist so eine Art Laborversuch, auch von den Bösen, auch mit dem Blut von ihr und so, das wird alles so, manche sind verstrahlt, manche haben Blut bekommen und überlebt, manche sind so halb Cyborgs, das wird nie richtig durchdefiniert. Es wird einmal gesagt, 48 Leute haben überlebt mit dem Blut. Wenn die alle dieses Blut hatten, hat man vielleicht 4 von denen gesehen. Weiß man nicht. Aber was an diesem Future Cup interessant ist, seine Fähigkeit ist Illusion. Genjutsu. Und Itachi wäre auf jeden Fall beeindruckend.
Ja.
Also darf ich die Szene beschreiben? Er fängt den Hauptcharakter in einer Illusion, in der er selber in einem Rollstuhl so angefahren kommt, als so jemand, der keinen Unterkörper hat.
Er hat keine Beine, sitzt auf so einem motorisierten Rollator und fährt so ganz langsam tuckernd an den Hauptcharakter ran und er stellt ihn dann wie so eine D&D-Szene eigentlich, stellt ihn dann irgendwelche Fragen. Und er gibt ihm Informationen und wenn er sagt, ja, wenn dir die gefallen, dann musst du aber noch eine Kleinigkeit für mich erledigen, nichts Großes.
Ja. Und dann, das nicht, also nicht groß ist ja auch Auslegungssache.
Ja.
in dieser Illusion, das klingt alles so absurd, in dieser Illusion, dieser Böse tut so, als wäre er halt körperlich behindert und bittet ihn drum, weil er ein Bettler ist, seinen Scheißebeutel aus dem Rollstuhl zu entfernen. Nennen wir das Kind beim Namen. Er hat so einen Beutel, er meint, er ist an seinen Körper angeschlossen, da scheißt er immer rein und er kriegt den so schlecht gewechselt und kriegt aber als Bettler so weniger Geld. Und dann ist das sehr komisch überinszeniert, wie der Hauptcharakter diesen Scheißebeutel nimmt, erstmal übelst ausweicht, weil der tropft.
Ja, er denkt halt auch, okay, also ja, das ist irgendein Trick und es passiert irgendein Move oder so. Aber nein.
Ja, und am Ende, das ist, finde ich, die episch inszenierteste Szene, und das meine ich wirklich ernst, im ganzen Anime, wo wirklich Budget reinging, wie er diesen Scheißebeutel ins Wasser geworfen hat, völlig weit über seinen Kopf. Ich würde auch das machen. Wenn jetzt einer im Rollstuhl kommt, so ein Obdachloser, und mich fragt, kannst du mir einen Scheißebeutel auswechseln, würde ich ihm helfen. Aber ich würde ihn nehmen, neben seinen Rollstuhl packen, hinwerfen und wegrennen. Und sagen, komm, fährst in die eine Richtung, nicht die andere. Ich habe gar keinen Bock hier deine Scheiß, geschweige denn, wenn Mülleimer in der Nähe ist, nimmst vielleicht den Beutel, schmeißt den Mülleimer. Aber du gehst doch nicht damit und schmeißt ihn so hoch über dich, wie es geht, und weist denn so in einem Matrix-Move den Tropfen der Scheiße aus.
Das ist, er ist halt ein Edgelord.
Und am Ende, nachdem er ausgewichen ist, löst der Typ die Illusion auf und sagt, haha, dafür habe ich 6 Monate lang wirklich in einen Beutel geschissen. Oh, ich war so raus, sorry. Ey, aber was war das für eine Szene?
Ich weiß nicht, die kam einfach. Sie war einfach da.
Und ansonsten, ja, ansonsten wird es immer wirrer. Am Ende schlachtet er quasi alle ab. Der Hauptcharakter, ein nach dem anderen, die Kämpfe werden immer kürzer und weniger impulsant. Ich hatte das Gefühl, denen ging das Budget aus, wenn ich ehrlich bin.
Ja, die Gegner waren auch irgendwann nicht mehr cool.
Weil wenn du bedenkst, wie er diesen Scheißebeutel inszeniert geworfen hat, und das, wir haben noch vorhin den Endkampf zusammen gesehen, war mit einer Attacke vorbei. Also es,
ja, der Endkampf war eh so philosophisch wieder. Es war schon klar, dass er dann ein Arzi-Ende hat, aber dazwischen halt, ich sag mal so, diese Dol-Guldur-Festung, das war eh krass. Hast du die Anspielung mitbekommen?
Welche?
Die gehen noch an einer Stelle so in eine Vault rein. Das ist wirklich eine Vault. Da leben halt irgendwelche Überlebenden noch, die so verstrahlt sind und irgendwelche Fähigkeiten haben. Und der Shot auf den Eingang ist einfach 1:1 der Hobbitbau aus Herr der Ringe.
Ah, okay.
Und die Gegnerfestung ist einfach so Dol Guldur nachgebaut.
Okay, das ist interessant. Ich habe noch einen letzten Stichpunkt, bevor ich zum nächsten Thema gern kommen würde, wenn ich echt bin. Ich habe aufgeschrieben, wie dumm es ist, weil die Unsterblichkeits-Spoiler wird noch erklärt. Und zwar nimmt die Frau vom Hauptcharakter alle 100 Jahre den Kopf ab, weil der Körper ist denn zu alt, hackt sie ihm den Kopf ab, sucht sich einen neuen Körper und montiert den da drauf. So, und dann wächst das so zusammen. Und der Nachteil, er verliert immer alle seine Erinnerungen aus dieser Zeit. Er sagt irgendwann, nur wenn er nur in Kopfform ist, kann er sich an alles erinnern. Da habe ich einen herben Kritikpunkt. Hat der Typ nicht Memento geguckt? Der Memento-Typ hat nur 24 Stunden Erinnerung und kriegt es hin, der geht einem Verbrechen nach. Wieso schaffst du nicht in 100 Jahren eine Notiz? Schreib dir doch mal auf, was du so erlebt hast, und sag, hier kannst du das vielleicht meinem nächsten Körper mit so in die Hosentasche stecken. Ob sie das will, ist eine andere Frage, da kann man drüber philosophieren. Ich habe mir auch aufgeschrieben, viele Fußballer bringen ihre Biografie schon vor Karriereende raus, Anfang 30. Der Memento-Typ hat 24 Stunden Zeit. Er schafft es nicht, in 100 Jahren sich eine Notiz zu machen. Vielleicht kann er nicht lesen und schreiben, falls das so ist. Bitte such dir Hilfe, Kuro.
Einfach Telefon Münster.
Ja. Ich glaube, ich würde jetzt am liebsten zum nächsten Thema kommen.
Ja. Also im Endeffekt, ich weiß nicht, es war an manchen Stellen kurios lustig.
Es
war irgendwie ein Trip.
Ja.
Und ja. Aber auf jeden Fall was anderes im Vampir-Setting, glaube ich.
Empfehlen kann
ich. Habe mir nur gehofft, dass sie halt noch mehr Epochen zeigen, dass man halt sieht, okay, er ist jetzt in der Zukunft, dann wechselt es nochmal in die Vergangenheit, und es gab ja auch so Anzeichen, dass er nochmal im Zweiten Weltkriegszeit ist oder nochmal woanders. Aber das waren halt ganz mini kleine Flashbacks, und der Rest war nur in dieser Sci-Fi-Future.
Es gab halt Sci-Fi Future. Er hat halt immer, da habe ich auch gesagt, das passiert mit Männern, wenn die sich nie einen runterholen. Die ganze Zeit steht der rum und denkt, oh, meine Frau, ich liebe sie so sehr. Und dann 4 Minuten gefühlt Standbilder, wie die im Wald steht einfach und der Wind in ihrem Haar weht. Und er, ich liebe sie so sehr. Und ich denke mir so, Digga, such dir ein Hobby. So wirklich. Und der Zuschauer muss die Scheiße dann ertragen. Das ist so wie, als hätte man einen Kumpel, der einem den ganzen Tag nur von seiner... Ich war auch schon dieser Kumpel, will ich nicht lügen. Aber der verknallt ist und einen nur damit voll labert. Und man denkt sich, halt doch die Fresse. Wir gucken hier gerade irgendwie Sport oder so und trinken Bier. Keine Ahnung, was man macht. Also das fand ich wirklich ganz unangenehm dadurch. Sonst hätte ich den Anime vielleicht sogar empfohlen. Aber wirklich... Der ist so langatmig durch diese Szenen. Die haben wir halt komplett weggelassen. Die gibt's wirklich in jeder Folge, gibt's so Standbilder, so philosophische, wo ich auch richtig Probleme hatte, immer meinen Blick auf den Bildschirm zu lassen. Wo ich manchmal gemerkt habe, oh shit, ich habe ein, zwei Minuten nicht auf Bild geguckt, guck zurück und die steht da immer noch.
Ja, ich frag mich halt auch, es basiert ja auf einem Novel im Endeffekt, also einem richtigen Roman. Gibt's denn noch mehr Hintergrundstory? Und wurde das denn nur so artsy interpretiert? Oder ist das auch in dem Roman so? Das wäre irgendwie ganz noch interessant zu wissen, weil vielleicht ist es auch so ein Kunstprojekt, die irgendwie ein altes Stück irgendwie neu interpretieren.
Na, ich könnte mir halt auch vorstellen,
dass... So kann ich mir das höchstens erklären.
Ich glaube, im Original ist es noch kitschiger, sage ich dir so, wie es ist. Ich habe da so ein Feeling für. Ich sag, das ist noch viel kitschiger und die Action-Szene wurden eher für den Anime-Macher gemacht, damit er dranbleibt. Ich glaube, es gibt noch viel mehr Rumphilosophiererei. Aber ich glaube, von Philosophie vielleicht so ein bisschen mehr Action, würde ich jetzt meinen nächsten vorstellen. Das ist Sirius die Jäger. Der ist von 2018. Den kann man auf Netflix gucken und der hat 12 Folgen. Und hier haben wir mal einen Hauptcharakter, der kein Vampir ist, sondern ein Werwolf. So. Und die Grundstory kann ich ja mal sagen. Es gibt ein Versandunternehmen, das ist ein Cover für eine Vampirjägervereinigung, wo ich auch mir direkt notiert geschrieben habe, die sagen, die sind ein Versandunternehmen, haben aber immer sehr wenig und kleines Gepäck dabei. Die haben immer so kleine Koffer, in denen sind ihre Waffen drin. Aber ich dachte mir, DHL-Bote sieht anders aus, war so mein erster Gedanke. Und dann ist es so wohl, Sirius ist auch ein Teil, Sirius heißt sein Werwolf-Clan. Und die haben wohl seit Jahrtausenden, beschützen die so eine Arche. Das ist so, ich würde so stehe vor, dargestellt wie die Bibliothek von Alexandria mit der Zitadelle oder so. So das unendliche Wissen, weit technologisiert über der Erde, alles kombiniert in dieser Arche. Und dann haben die Vampire nämlich ein Problem in dieser Welt. Die werden alle krank und sind am Sterben. Und sie denken sich, wenn es eine Heilung für uns gibt, denn in dieser Arche. Und dann startet quasi ein Rennen, Sirius und seine Vampirjäger vom Versandunternehmen gegen die Vampire auf der Suche um diese Arche. Ja, das ist eigentlich die Grundstory. Und dann gibt es halt auch noch einen Wissenschaftler, der wieder Frankensteins erschafft. Der ist aber ganz witzig. Das ist nicht so der Hauptplot, den wollte ich nur erwähnen. Der ist richtig nice. Der ist so ein richtiger, wie man sich so einen verrückten Wissenschaftler, der ist so dünn, hat so ein Augending, wo durch sein eines Auge größer ist, hat so eine Halbglatze in der Mitte und springt so rum. Also, meine Zombie-Armee.
Ist er eher Igor oder eher Orochimaru?
Ah, oh, weiß nicht. Kennst du Bumi von Avatar?
Ja.
Stell dir vor, den in ganz dünn und vampirisch.
Okay, so ein bisschen angefault.
Ja, also das ist schon ganz cool. Und allgemein muss ich sagen, das ist mein größtes Pluspunkt für den Anime und mein größter Kritikpunkt. Der Anime hat echt viele coole Charaktere. Da gibt zum Beispiel auch noch irgendwann treffen die so einen englischen Vampirjäger. Das ist dann aus irgendeinem Grund ein Cowboy. Weil für Japaner sind die Cowboys anscheinend aus England. Der hat einen Cowboy-Hut auf und zwei Revolver und schießt ihn wird schnell. Aber ist Engländer.
Ja, wenn es ihm Spaß macht, klar.
Ich glaube, da hat irgendwer was verwechselt, wenn ich ehrlich bin. Aber es werden am Anfang ganz viele Charaktere aufgemacht, die auch cool sind. Zum Beispiel in Sirius verknallt ist so ein Mädchen, die ist übelst krass im Kendo. Die macht in der ersten Szene ihren Kendo-Meister übelst platt. Und dann machen die auch die ganze Zeit so, macht sie Schwertkampftraining und sie diskutiert mit ihrem Vater dann noch, nein, ich will jetzt nicht nur die Firma übernehmen, ich bin jetzt auch eine starke Frau, ich muss jetzt meine eigenen Erfahrungen machen. Ich reise um die Welt, ich kämpfe jetzt gegen Vampire mit meinem Liebsten, dies, das. Und die wird dann, ich spoiler das jetzt, weil das ist richtig eine Frechheit. Die wird 5 Folgen lang aufgebaut und im finalen Kampf ist ihre Szene, sie wirft das Schwert, mit dem sie ihr Leben lang trainiert hat, Sirius zu. Punkt. Also die wird folgenlang aufgebaut.
Dafür ist sie dann nur gut.
Als Meisterschwertkämpferin, damit sie dann dem Hauptcharakter ihre Waffe, mit der sie ihr Leben lang trainiert, zuwerfen kann, der noch nie vorher ein Schwert in der Hand hatte. What the fuck? Das ist so wirklich. Das ist nur eins der ganzen Beispiele, wie in Sirius auf jeden Charakter geschissen wird, außer auf Sirius. Also, das ist wirklich ganz schlimm.
Schade, weil der Anfang war, sah eigentlich ganz cool aus, so mit diesem Squad. Ein bisschen in Glorious Bastards halt mit einem anderen Setting.
Ja, das meine ich auch. Am Anfang hat es mir gut gefallen. Die Kämpfe sahen am Anfang, da muss ich auch nochmal drauf kommen. Am Anfang sah das alles richtig gut aus.
Hab ich nur den guten Teil gesehen.
Ab der zweiten Hälfte des Anime merkst du richtig, dass sie kein Geld mehr hatten. Da sind so Sachen, er macht einen übelst krassen Jump von der Klippe an ein Flugzeug. Cut, er hängt am Flugzeug. Und okay. Das ist so ein Beispiel, was ich mir aufgeschrieben habe, was am Anfang des Anime nicht so war. Ich hatte richtig das Gefühl, die hatten dann kein Budget und keine Zeit mehr und haben dann geguckt, wo können wir Szenen sparen. Aber tut mir leid, gerade wenn es vorher besser aussah, fällt es einem noch als Zuschauer viel mehr auf. Auch der Spoiler, auch wirklich Sirius, sage ich auch, guckt's nicht unbedingt. Wirklich, das müsst ihr auch nicht gucken. Wir machen noch eine Vampirfolge oder eine Dämonenfolge oder sonst was für eine Horrorfolge. Da achten wir drauf, dass noch mehr Gutes kommt. Aber wirklich, auch Sirius, ich will euch jetzt nämlich spoilern und mich aufregen. So, der Endkampf ist, okay, also erstmal die Arche. Man stellt sich unter der Arche sonst was vor. Man denkt, wow, das wird so geil, wenn sie die Arche kriegen. Und dann finden sie die Arche. Und es ist quasi ein USB-Stick.
Geil.
Also es sieht schon aus so rund wie eine Sphäre. So eine Sphäre halt, so eine Runde. Und sieht aber aus wie so ein Anschluss mit einem USB-Stick. Und da ist dann das ganze Wissen aller Zeiten drauf. Und man dachte erst, geil, das wird übelst so ein Mutterraumschiff oder so. Dann haben sie eine Naruto-Sache geklaut. Diese Arche ist versiegelt, dann kann nur der Hauptcharakter das entsiegeln. Sein Vater hat sich geopfert fürs Siegel und nach seinem Tod spricht er nochmal mit seinem Sohn.
Hab ich schon mal gehört.
Habe ich schon mal gehört, ja. Dann hat er gesagt, die Vampire dürfen das nicht kriegen und so, darum habe ich das versiegelt hier. Dann sagt er so, ja, aber ich will doch aber wissen, was da so drin steht. Dann meint der Vater, gut, hast einen guten Grund, na dann, dann lösen wir das Siegel. So, was passiert denn natürlich als nächstes? Der Vampir-Overlord kommt und klaut das Ding. Und was macht er? Auch das habe ich schon mal gesehen. Er reißt sich ein Auge raus und ballert sich da einfach das Ding rein. Per USB-Anschluss, wie Naruto.
Pegasus hat's groß gemacht.
Ja. Und dann verwandelt er sich in so ein Megamonster und alles. Und ja, ich bin die nächste Form der Evolution, dies, das. Und dann besteht der Endkampf daraus. Das ist der Hauptcharakter, der auf ihn zufliegt. Einmal zupackt, ihm das Auge rausreißt und der zerfällt zu Staub. Endkampf.
Er wurde einfach weggesnappt.
Es ist, ja, und da denkst du ja wirklich, ich weiß, ich bin Naruto-Simp, ich vergleiche oft Sachen mit Naruto. Aber wenn ihr den Kampf gegen Zabuza wisst, nur damit sie Zabuza davon bringen, das Wassergefängnis gegen Kakashi zu lösen, mussten die so oft um die Ecke denken, mit einem Doppelgänger, Naruto verwandelt sich in Schuriken, dies, das. Und das ist nur so eine Szene ganz am Anfang von dem Anime, so ein ganz normaler Kampf so. Warum schafft es ein Anime für einen Endkampf, sich nicht eine einzige Finte, sowas wie, hallo, guck mal hier, er hebt so die linke Hand und die rechte nimmt's dann. Aber nee, er schreit, aah! Und er streckt so seine rechte Hand vor, die dann aufs Auge geht und ihm das rausreißt und der andere macht einfach nichts dagegen. Und dann ist der Endkampf vorbei.
Eye-poke.
Wirklich. Also da dachte ich
mir. Vor allem ist es nicht ironisch. Er hat das Wissen der gesamten Menschheit und darüber hinaus in seinem Auge und es ist so ein Lämmerkampf.
Ja. Das war wirklich, ich hatte so viel Hoffnung, weil am Anfang die Charaktere, ich dachte auch endlich mal ein cooler weiblicher Charakter. Ich fand die super sympathisch. Auch wie die ihren Meister fertig macht am Anfang. Das, weiß nicht, die war wirklich cool. Und dann wirft sie nur ihr Schwert zu einem männlichen Hauptcharakter. Oh, ich klinge wie so eine Feministin. Aber es ist wirklich, wenn man Feminist ist das, oder Feministin, ist dieser Anime ein Schlag in die Fresse. Also was sie da mit dem weiblichen Charakter gemacht haben, ist richtig schlimm. Und ansonsten habe ich auch nur reingeschrieben, das Finale ohne Tücke, ohne jede Smartness oder guten Animation. So, also das ist so mein Sirius die Jäger, hätte geil sein können, wahrscheinlich hatten die Budget- oder Zeitmangel, warum es leider nicht geil wurde. Oder sie hatten am Ende wirklich keine bessere Vorlage und es gab einfach keinen Kampf wirklich.
Ja, wer weiß. Aber da muss man sich auch schon ein bisschen was ausdenken. Ich weiß nicht. Ist einfach enttäuschend, Staffelfinale.
Ja, das war wirklich sehr enttäuschend, finde ich. Okay, jetzt kommen wir endlich zu dem Anime. Heute, ich habe so viel gemeckert. Ich war die ganze Woche nur wütend und sauer. Aber bei einem Anime der war noch der Lichtblick am Ende. Den, das ist das Erste, was ich diese Woche wirklich empfehlen möchte. Das ist Bloodlet, der ist von 2013. Den kann man sich auf Blu-ray kaufen bei Amazon. Aktuell, sonst muss man gucken, wo man den herkriegt. 10 Folgen und eine Episode. Und ist eigentlich ganz einfach. Der Hauptcharakter ist in der Dämonenwelt ein Otaku-Vampir. Er ist einer von uns, Leute. Der liebt Dragon Ball über alles. Der hat ein Zimmer voll mit Mangas. Und in Folge ist halt so Menschenwelt Japan verrückt. Und was passiert natürlich? In der Dämonenwelt landet ein japanisches Mädchen. Die stirbt in Folge 1 in der Dämonenwelt. Dämonenwelt ist ein hartes Pflaster. Und dann geht es den ganzen Anime drum, wie, weil er findet sie als Geist nicht mehr anziehend. Er weiß nicht,
er wollte sich vorher also wegsnacken, aber ja, als Geist dann halt gar nicht mehr.
Vorher war es das geilste Wesen, was er je gesehen hat. Aber als Geist denkt er sich, meh. Und dann denkt er sich, naja, ich will wieder, dass es so wie vorher ist, dass ich dich so nice finde. Und dann ist die ganze Anime eine Wiederbelebungsquest quasi. Das reicht eigentlich an Story. Ansonsten ist es einfach, es ist eher Komödie auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Die treffen ganz viel verrückte Charaktere. Das ist auch nicht so klassisch, die kämpfen immer. Zum Beispiel, er wird gesagt, Anführer von einem Teil der Dämonenwelt, Ost oder West, da kam ich immer durcheinander. Und er soll antreten gegen den anderen. Also Ost gegen West Anführer sollen antreten. Und sein erster Vorschlag ist nicht, wir kämpfen auf Leben und Tod, sondern lass uns doch bowen. Und so funktioniert dieser Anime ganz oft. Das ist immer, du denkst, jetzt kämpfen zwei und dann finden die irgendwie eine andere Lösung.
Und ja, so ein bisschen Yakuza-Vibes, also die Spiele.
Ja, aber auch, die wollen sich alle die ganze Zeit nur bescheißen, weil die sind schon in der Dämonenwelt. Egal, wer welches Spiel vorschlägt oder welche Kategorie, wenn die mal was klären wollen, eigentlich denken sie die ganze Zeit nur drum, wie kann ich den anderen bescheißen? Darum traut auch nie einer so richtig irgendwen. Ja, und ansonsten muss ich sagen, ist erstmal schön für Anime-Fans, weil jedes Bild ist voll mit Referenzen. Im Hintergrund rennt immer irgendein komischer Dämon
rum. Aber keine offiziellen, hatte ich das Gefühl. Immer eher so Bootleg.
Ja.
Aber trotzdem erkennt man es sofort.
Obwohl, er macht einmal wirklich ein Kamehameha.
Okay.
Er, also, das macht er
schon. Weil sonst waren die Namen immer so abgeändert. Erkennt man natürlich trotzdem, aber ist halt, ja, ist halt lustig dann in dem Moment.
Ja. Was ich auch schon gut fand, damit man den Ton des Anime vorher alles melodramatisch die ganze Zeit, warum bin ich unsterblich, warum bin ich ein Vampir? Hier ist es so, sie, also das Mädchen, was in der ersten Folge stirbt, ist am Ende irgendwas in der Dämonenwelt und sagt, naja, auch wenn ich gestorben bin, wenigstens gab's was Leckeres zu essen. Just came for the food. So in der Art. Und das zeigt so, die ist gestorben gerade in der Dämonenwelt, die wurde gefressen, kann man auch schon mal sagen, die wurde lebendig gefressen und denkt sich, joch, naja, passiert. Aber wenigstens gibt's gutes Essen. Das ist immer so geil wie Anime-Charakter. Das ist so wie vorhin, als ich meinte, der Times gibt 1000 Jahre in die Zukunft. Na, ist halt so.
Ja, da kommt eine Tür wie bei Narnia plötzlich in meinem Schrank. Naja, nicht durch.
Ja, ich find's aber gut. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe Bloodlet auf Deutsch geguckt.
Ja, ich auch.
Und da fand ich eine Vampirbeleidigung super. Die wollte ich mir habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Da nennt ein Werwolf den Vampir-Hauptcharakter, du dummer Blood Jerry.
Jerry ist immer gut.
Ist Jerry quasi der Vampirname wie in Deutschland Kevin? Sagt man
ja, anscheinend.
Du Alpha Blood Jerry. Sagt man, vorher habe ich nur drüber nachgedacht, ob Jerry wohl das Kevin für Vampire ist.
Na, ist doch bei Rick and Morty auch.
Ja, stimmt.
Also einfach ein Jerry.
Ja. Und das muss man sagen, wo ich gerade auf den gekommen bin, er hat auch zum Beispiel sein bester Freund, oder einer seiner besten Freunde, ist quasi ein Werwolf, aber die hassen sich auch. Und die sind eigentlich so klassisch Red und Blue, aber in Notsituationen helfen die sich noch. Und ansonsten, der Anime macht immer mehr auf. Du lernst denn, da kommt noch eine Raummagierin zu der Gruppe, der wurde die Magie so halb geklaut, die sucht sie. Und dann sind das eigentlich die Hauptcharaktere. Und dann lernt man nach und nach die Familie kennen. Du lernst den Bruder kennen noch vom Hauptcharakter, die Schwester vom Hauptcharakter. Dann noch den Vater von dem toten Mädchen lernst du noch kennen. Von dem Wolf lernst du noch den Vater kennen. Eigentlich ist es Family Meeting in 10 Folgen. Was allerdings sehr schade ist, das kann man schon mal vorwegnehmen, bis jetzt gibt's keine Fortsetzung des Animes, was garantiert nicht so gedacht war. Wenn man den Endshot sieht, wie böse neue Silhouetten für Staffel 2 geteased werden, ist sehr schade, aber es ist so, ich will gar nicht so viel auf Inhalt eingehen, weil es gibt mal eine Frankenstein-Folge, es gibt hier eine Folge, da eine Folge oder eine Gefängnis-Folge gibt's auch. Es geht mehr um den Vibe, es geht mehr um die Comedy. Es ist ein ganz, ganz leichter Anime. Es gibt nicht so viel Charaktere. Die Story ist auch, selbst für eine Komödie, ist die wirklich sehr simpel. muss man mal so sagen. Das absolute Gegenteil von dem, was wir vorher hatten.
Ja,
das kann man
komplett leicht verdäulich.
Das kann man gut, man liegt auf dem Sofa, hat es nebenbei an, guckt irgendwas noch auf dem Handy nebenbei, kriegt trotzdem alles mit, kann lachen. Die Kämpfe sehen dann gut aus, es sieht alles sehr schön aus.
Ist auch sehr bunt, fand ich.
Ja, ja. Das hat mich auch ein
bisschen. Im Gegensatz zu anderen Anime, Vampir-Anime-Sachen vor allem.
Hat mich zum Beispiel an so einen Zom 100 erinnert, diesen Zombie-Anime, ja, der auch.
Oder Edge Runners, so auch viel gelb und so helle Pastelltöne viel.
Ja, also. Ja, so Pastell fand ich ja gar nicht. Ich fand es sehr farbig.
Bei den Schriftzeichen und so.
Ja, gut. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt so ein richtiger Anime, der ans Herz geht, aber nicht kitschig ist. Er hat in allen, er ist die perfekte Mischung aus Komödie, ein bisschen Herz, ein bisschen Comedy, ein bisschen Anspielung an andere Anime. Wenn ich sage, er macht auch mal ein Kamehameha, ist jetzt nicht so, als wäre das so Gintama-mäßig. Jede Folge ist Parodie oder irgendeine Hommage. Nee.
Oder er sagt, seine erste Idee wieder zu beleben war, einfach so einen Drachen zu rufen.
Ja. Sowas kommt auch noch oft, weil manchmal, es kommt später auch noch so eine Szene, da sagte, ich weiß nicht weiter, ich muss erstmal einen magischen Stein, der mir die Antwort findet, suchen. und darum, Bloodlet könnt ihr auf jeden Fall mal gucken. Das gab's früher mal auf Prime, jetzt nur noch auf Blu-ray und vielleicht gibt's demnächst irgendwann mal wieder einen Anbieter. Wenn ihr es mal seht, 10 Folgen ist nichts und es macht wirklich Spaß. Und ich sage jetzt schon, das ist so eine Investition in die Zukunft. In ein paar Jahren reden wir hier über Bloodless, zweite Season wurde angekündigt und dann sind wir alle hyped.
Ja, es gibt manchmal so Anime, die nach 10 Jahren irgendwie nochmal neu anfangen oder weitergehen.
Ja.
Okay. Durarara zum Beispiel war immer ja, der. Da nie mit gerechnet und dann auf einmal was da.
Ja, es gibt ganz oft so eine Beispiele. Das wäre eigentlich eine interessante Folge, mal ein Anime, mit denen man nicht gerechnet hat, dass sie nochmal weitergehen.
Ja.
Gut, aber das ist was für die Zukunft. Ich glaube, für heute würde ich auch erstmal aufhören.
Genau, und wie gesagt, so Helsing und so die Sachen, die kommen natürlich auch noch.
Ja,
also da wollen wir dann auch ein bisschen vergleichen, alte Neuaufführungen sozusagen.
Ja, und vor allem wollen wir nächstes in Horror-Episode 2, auch in welchem Kontext sie stattfindet quasi, werden wir auf jeden Fall darauf achten, dass safe was mehr dabei ist, was wir empfehlen können.
Ja, aber es sind ja auch viele Sachen, wo ich noch gar nichts von gehört habe, von dem her finde ich das immer ganz
aber gut. Aber wir sind ja auch ein gutes Lied für euch, weil sowas wie ja. Sirius wurde mir immer wieder und wieder auf Netflix
angezeigt. Wie gesagt, es sah gut aus vom Anfang, erste Folge auch ja, so wieder und dann.
Wenn ihr jetzt Sirius auf Netflix seht, wisst ihr, zweite Hälfte lohnt sich nicht, Anime lohnt sich nicht. Dafür sind wir auch da. Wir müssen ja auch mal aussieben. Guckt lieber Crunchyroll.
Genau, und im Zweifel guckt einfach und macht euch dann die Meinung selbst. Ja. Ist auch immer noch am besten.
Bis dann, euch noch einen schönen Oktober. Macht's gut. Kampai.
Genau, macht's gut. Wake up on the rays on the sun.